Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Heute wird's glänzend, aber verdammt unbequem. Guja Merkel von Fieri ist zu Gast und wer sie kennt, weiß, Gerechtigkeit ist bei ihr DNA. Wir sprechen über schmutziges Gold, die große Nachhaltigkeitslüge und warum wir radikale Verantwortung brauchen statt nur nett gemeinte Worte. Eine Folge für alle, die Wirtschaft endlich neu denken wollen. Viel Spaß! Ja, heute nehmen wir wieder eine neue Folge von Equality 365 auf. Ich bin ganz freudig. Heute ist die Guja bei mir zu Gast und ich bin ganz gespannt auf die Themenvielfalt, die wir heute besprechen werden, aber vor allem auch so ein bisschen auf diesen Kontext von Schmuck und irgendwie ja Luxus, gleichzeitig aber auch Aktivismus und Nachhaltigkeit. Guja, aber ich glaube, da wirst du uns gleich ein bisschen besser ins Boot holen. Wenn du magst, stell dich doch gerne einmal ganz kurz vor, vielleicht ganz untypisch auch. Also wer bist du, was macht dich aus? Was möchtest du von dir teilen? So.
Super, gerne, danke für die Einladung. Ich bin Guja, ich bin mittlerweile 40 Jahre Mama von 2 Kindern. Und ich glaube, was mich ausmacht, sind tatsächlich 2 Sachen. Einmal bin ich ein absolut gerechtigkeitsliebender Mensch. Und zwar, ich glaube, seitdem ich denken kann, in unterschiedlichsten Ausprägungen natürlich als kleines Kind anders als heute. Aber Gerechtigkeit ist einer meiner oder ist mein höchster Wert. Und jetzt wollte ich noch was sagen. Es ist heiß, man muss das noch dazu sagen, aber
ja, das stimmt.
Genau. Ach so, und ich bin hoffnungslose Optimistin. Und das ist total wichtig im Zusammenhang, weil ich glaube, sonst könnte ich gar nicht sein in der Welt, in der wir leben. Deswegen, ich glaube, dass das, was mich ausmacht, ist eben dieser hohe Gerechtigkeitssinn oder Wert und hoffnungslose Optimistin.
Ja, mega.
Ich glaube nach wie vor ans Gute.
Ja, ist auch wichtig. Und beziehungsweise ich bin unter anderem auch systemische Coachin und genau daher kommt es so ein bisschen aus der Systemik, dass man sagt, dass wir Menschen per se immer das Gute unterstellen, weil kein Mensch eigentlich da ist, um jemandem anderen zu schaden. Wenn man sich jetzt so umschaut, dann würde man ganz oft ja auch irgendwie glauben, dass das vielleicht nicht so ganz stimmt, ne? Also weil ja sehr viel Unheil auch irgendwie da draußen herrscht. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, richtig, dass man den Optimismus nicht verliert und auch genau da ansetzt, weil nur so am Ende des Tages werden wir irgendwas verändern können, im Kleinen und im Großen, ne? Du hast es gerade schon angesprochen, du bist Mutter, du bist Unternehmerin. Was ist denn so deiner Meinung nach oder wer ist deiner Meinung nach der härteste Verhandlungspartner? Ist das eher so ein Goldminenbesitzer, wenn es jetzt um deinen Schmuck geht oder ist das dann doch Kind 1 oder Kind 2?
Ich sag mal so, ich bin von Herzen gerne Mutter. Das ist, ich bin super schlecht im Muttertipps geben, weil ich bin ganz oft heillos überfordert und mache das sehr aus dem Herzen raus. Bin auch tatsächlich keine sehr, also ich habe meine Werte auch in meiner Mutterschaft und das wissen meine Kinder. Ich habe einen guten Tipp bekommen von meiner Hebamme damals. Mein großer Sohn ist 10. Und den verfolge ich, choose your battles wisely. Und ich habe so 3-4 Themen, da bin ich streng, da bin ich knallhart, da kämpfe ich die Kämpfe und da versuche ich Werte tatsächlich mitzugeben. Und beim Rest bin ich wirklich nicht sonderlich konsequent.
Ja, ja.
Insofern ist das, glaube ich, der große Unterschied zu meinem Job, weil da choose ich my battles auch sehr wisely, aber ich glaube, da bin ich durchaus konsistenter und härter und deswegen kann ich das für mich nicht gut, also das ist sehr schwer für mich quasi zu beantworten, weil natürlich treiben mich meine Kinder auch in den Wahnsinn. Aber da ist natürlich eine ganz andere Motivation dahinter, als in meinem Beruf Dinge aufzudecken, Transparenz reinzugeben und mit Menschen zu verhandeln. Ich würde aber sagen, der Goldminen Besitzer ist gar nicht mal so ein harter Verhandlungspartner im Vergleich zu zum Beispiel die CEOs oder CFOs von den großen Konzernen und Companies.
Ja, total.
Das ist immer ganz anders.
Ja. Danke schön. Nee, ich gebe dir da total recht. Ich kann das auch total verstehen, was du sagst. Und fand das total spannend, was du davor auch noch gesagt hast, ne? Also erstmal glaube ich, dass es eine andere Emotionalität ist, die da herrscht, ne? Im Berufskontext und im privaten Kontext. Das merke ich bei mir auch immer, dass du natürlich mit deinen Kindern total emotional und im wahrsten Sinne des Wortes ja auch mal körperlich verbunden warst und bist. Und ich glaube, dass man schon da auch im Business-Kontext rationaler sein kann, auch wenn das Business nicht genauso, es kann ja genauso ein Baby für dich sein und trotzdem bist du dann natürlich auf einer Ebene wahrscheinlich rationaler. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, dass du sehr gerechtigkeitsliebend bist und heillose Optimistin. Ich kann mich damit extrem gut identifizieren und finde das ganz schön, weil ich so selten Menschen begegne, die das so auch so authentisch leben und rüberbringen, wie du das jetzt auch gerade getan hast und wie ich dich auch wahrgenommen habe, ne? Ich habe dich ja nun auch ein bisschen recherchiert hier für diese Podcast-Aufnahme. Was meinst du denn, wo das herkommt? Also, weil ich frage mich das tatsächlich ganz häufig, wenn ich mit Menschen so in den Austausch komme oder sie beobachte oder aus der Ferne recherchiere. Es gibt eben die, die das sagen und nicht wirklich sind, und dann gibt es die, die sagen es und sind es auch, ne? Da gibt es ja so eine feine Linie irgendwie. Also wie passiert das? Wie wird man so Gerechtigkeit? Wie kommt man so auf die Welt? Also, was würdest du bei dir sagen? Was ist das?
Ich finde das total spannend, weil ich, also wurde das natürlich schon öfter gefragt und ich finde gerade aber auch in Kombination selber Kinder zu haben und gerade auch zwei zu haben, weil zu sehen, die stammen aus der komplett selben DNA beide und sind so grundverschieden, so dass ich das Gefühl habe, dass es wirklich so ist, dass einfach Menschen auf die Welt kommen mit einem Code. Die kommen auf die Welt mit einer Persönlichkeit und den kann man dann natürlich begleiten und schärfen und ne, man kann versuchen zu erziehen. Aber ich finde das so spannend zu sehen, wie da so zwei super krasse Individuen auf der Welt sind. Und ich glaube, dass ich einfach wahrscheinlich mit diesem Wert auf die Welt gekommen bin. Der ist irgendwie in mir, aber es gab schon tatsächlich einen Auslöser und ich glaube, so rückblickend als Mutter hätte ich meiner Mutter gesagt, sag mal, bist du vollkommen des Wahnsinns? Aber am Ende bin ich total happy, weil die hat, da war ich 4. Ich habe tatsächlich ein krasses Erinnerungsvermögen an meine frühe Kindheit. Kann mich noch an krass viel erinnern. Und ich glaube, es war so eine Kombination, da war ich 4 oder 5, da hat meine Mutter mit mir die Farbe Lila geguckt. Einen Film mit Whoopi Goldberg und oh, einer anderen Schauspielerin, I don't know her name. Da ging es tatsächlich um zwei POC-Frauen, die eben in dem System groß geworden sind. Also ich glaube Amerika und die zwangsverheiratet wurden und die einfach also so schrecklich schlimm behandelt wurden, rassistisch. Und ich weiß noch, ich habe diesen Film mit 4 geguckt und der hat mein gesamtes Weltbild zerstört. Ich meine, meine Mutter hat danach, glaube ich, das selber bereut, weil ich habe, glaube ich, 5 Tage lang durchgeheult. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie das auf der Welt passieren kann, dass Menschen so behandelt werden. Und ich glaube, das war so ein krass harter Realitätsschock, der wahrscheinlich viel zu früh kam, weil ich einfach nicht in der Lage war, das zu verarbeiten. Aber das hat mich doll geprägt, das weiß ich bis heute. Und das war wie so ein Punkt, wo ich einfach die Welt anders gesehen habe und wo ich auch in der Schule dann mich enorm eingesetzt habe für die Kinder, die gemobbt wurden, die schlecht behandelt wurden. Ich stand immer an der Seite. Ich habe mein Erst, also in dem Kleinen, wie man halt als Kind dann agieren kann, ne? Aber das war schon, ich glaube, es ist so ein Mix aus, es war immer da, dann diesem krassen Film, der mir so einmal gezeigt hat, wie die Welt da draußen auch funktionieren kann und dann mit meinen Eltern einfach die Welt bereisen. Das ist was, was, glaube ich, super wichtig war, dass ich einfach mit denen so viel gereist bin, das mache ich mit meinen Kindern auch. Und einfach die Welt kennengelernt habe und die mir auch einen guten Wertekompass, glaube ich, mitgegeben haben.
Ja, voll interessant. Also ich glaube auch, dass dieses Kulturen-Perspektivwechsel, ne, nenne ich das immer im Leadership-Coaching, wenn du so möchtest. Und glaube, dass das ganz, ganz wesentlich ist für unsere Prägungen und auch für die Sozialisation. Also so, zu verstehen, wo wir uns bewegen, in welchem Kosmos wir uns bewegen und wie viel davon einfach auch Privilegien sind, ne, die wir einfach durch die Geburt irgendwie mitbekommen haben, ohne dass wir viel dafür tun müssen. Und wie sehr andere eben in einer ganz anderen Welt groß werden und eben ja dieses Glück nicht haben. Ne? Spannend, sehr, sehr spannend. Jetzt hast du gerade von einem Realitätsschock gesprochen und ich würde da ganz gerne mal anhängen. Du hast tatsächlich, wenn ich das richtig recherchiert habe, mit 21 deinen Vater verloren. Richtig? Und hast dann das Schmuckgeschäft, also das Label deines Vaters, übernommen, was dann 3 Jahre später Insolvenz anmelden musste.
Ja.
Um dann, ne, jetzt sind wir im Hier und Jetzt, etwas aufzubauen, was wahrscheinlich viel größer und viel erfolgreicher ist. Darum soll es jetzt gar nicht gehen, aber nichtsdestotrotz finde ich diesen Werdegang sehr, sehr spannend, als das, was dein Papa damals vielleicht erschaffen hat und auch anders ist. Aber erstmal da geblieben. Was hat, also erinnerst du dich an diese Zeit? Weil ich finde das so krass, diese Vorstellung, auf der einen Seite mit Trauer, Ängsten, Verlust umzugehen und auf der anderen Seite diese Verantwortung und ja ein Stück weit so eine Bürde von so einem Familienunternehmen zu übernehmen und irgendwie gleichzeitig auch das alles managen zu wollen. Also du bist ja wahrscheinlich in der Zeit unheimlich gewachsen, oder?
Ja, rückblickend schon. Ich glaube, das hat sich in dem Moment gar nicht so angefühlt, weil tatsächlich durch diese Kombination an quasi Tod und dann sofort Verantwortung. Und ich bin super privilegiert groß geworden. Mein Vater war sehr, sehr erfolgreich mit seiner Firma. Und ich sag immer, aber da kommen wir bestimmt noch drauf, so ein bisschen im Old Wirtschaftsding.
Ja, ja, ja.
Was ich ja total abgelegt habe. Genau, und ich hatte einfach eigentlich gar keine Zeit zu trauern. Und das holt einen ja dann eher später ein. Also das sind jetzt Sachen, die ich mit 40 anfange aufzuarbeiten.
Ja.
Aber ich bin da einfach reingeschmissen worden. Und ich glaube, das ist aber auch so ein Persönlichkeitsding. Manche, also ich bin einfach, glaube ich, von Natur aus habe ich eine gewisse Energie und Stärke in mir. Ich ziehe durch und fokussiere mich immer sehr auf, was vor mir liegt. Und das habe ich so auch gemacht. Und ich bin da aber wie so durch so eine Waschmaschine geschleudert worden. Also am Ende weiß ich auch gar nicht mehr, wo ich überall Unterschriften runtergesetzt habe. Also das war so ein bisschen, ich habe einfach gemacht, was man mir gesagt hat.
Ja.
Ohne groß nachzudenken, dass ich die Verantwortung übernommen habe, diese Firma zu übernehmen. Das liegt, glaube ich, auch wieder in meiner Persönlichkeit, dass ich einfach jemand bin, der Verantwortung übernimmt. So lerne ich auch gerade, dass ich das nicht immer machen muss für alle. Bis vor kurzem war das noch so, ich habe die Verantwortung. Und das war aber natürlich mit 21 das Problem, dass ich auch gar nicht wusste, ich hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, Nein zu sagen, aber für mich stand das total außer Frage. Es war total klar, dass ich das mache und ich hatte einfach wenig Ahnung von Business. Ich habe das nicht studiert, mich hat das auch tatsächlich nicht interessiert und obwohl ich in der Schmuckwelt groß geworden bin, meine Mutter hat mit in dem Unternehmen gearbeitet, also ich bin mit meinen Eltern durch die Schmucklande gezogen, hat mich Schmuck nie interessiert, ich habe nicht verstanden, warum Leute Schmuck kaufen, warum
Geld ausgeben. Das ist ja lustig.
Also insofern war das natürlich eigentlich vorgegeben, dass diese Unternehmung mit mir gegen die Wand fährt, was sie dann auch tat. was jetzt für mich total nachvollziehbar ist, aber damals war das natürlich total hart, weil es war Trauer, dann Verantwortung, dann das irgendwie versuchen zu schaffen und dann dieser Crash und das war eigentlich das Schlimmste für mich, weil sich das so nach Scheitern angefühlt hat und weil ich natürlich dachte, okay, wow, die Firma wurde von meinem Großvater gegründet und dann ist das 3 Jahre in meinen Händen und fährt einfach gegen die Wand, da war natürlich super viel Scham und Schuld und das, was eh dann so auf die Glaubenssätze einwirkt, ne? Ich schaff's nicht, ich bin nicht gut genug dafür, bla 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 bla. Und das war so der Status quo und mit Mitte 20 war ich wirklich vollkommen lost und hatte einen Selbstwert wie ein kleiner Floh. Mhm. Und genau, super viel Schuldgefühle und ja.
Und wie hast du es rumgerissen? Also was hat dir geholfen, weiter irgendwie nach vorne zu schauen und zu sagen, ja, okay, ich bin jetzt hier irgendwie gestoppt und gescheitert, aber was bedeutet auch schon scheitern? Ich meine, mit Anfang, Mitte 20, ich finde das so krass, also da hören die meisten erst auf zu studieren, so gefühlt, ne? Oder machen gerade ihre Ausbildung. Da zu erwarten, dass jemand irgendwie sich von alleine irgendwie alles beibringt und so ein Business managt, ist ja auch ganz schön viel verlangt.
Voll.
Also was auch für eine krasse Erwartungshaltung wir eigentlich haben, ne?
Aber das ist natürlich, deswegen, ich liebe ja älter werden. Das ist für mich ja der absolute Oberjackpot, weil ich finde so dieses bei sich ankommen und Dinge verstehen und einfach wachsen und lernen und so. Wenn ich das jetzt natürlich rückwirkend sehe, denke ich, natürlich ist das alles so passiert. In dem Moment ist es natürlich, ne, und dann sieht man ja rechts und man vergleicht sich ja auch immer nur quasi mit denen, die über einem stehen. Dann dachte ich ja, der und die und jene schaffen das, warum habe ich das nicht geschafft? Und am Ende bin ich natürlich total dankbar und heute würde ich natürlich das Wort Scheitern auch gar nicht mehr in den Mund nehmen. Damals war das natürlich noch anders und ich glaube, was ich dann gemacht habe, ist meinem Optimismus zu verdanken. Und ich bin tatsächlich auch jemand, ich kann unfassbar gut loslassen. Ich glaube, hat auch immer Vor- und Nachteile. Manche nennen es Verdrängen. Ich sehe schon viel Positives auch, weil ich einfach nicht lange festhalte, sondern mich schnell neu erfinden kann und schnell neu denken kann, was ich gelernt habe jetzt als Unternehmerin, ein sehr durchaus auch gutes Tool ist. Und ich wollte einfach tatsächlich verstehen, was nicht funktioniert hat. Ich bin schon dann jemand, ich möchte dann wissen, warum es nicht geklappt hat. Und mein, sage ich mal, erster Impuls war, okay, ich muss die Schmuckwelt besser verstehen, weil ich glaube, dass das ein großes Thema war, dass ich einfach nicht verstanden habe, was ich da für ein Produkt verkaufen soll. Und dann habe ich mich so ein bisschen aufgemacht, die Schmuck zu verstehen, die Schmuckwelt, die Welt der Juwelen. Genau, bin dann nach London gegangen, ans GIA, Gemological Institute of America, habe da Diamond Grading, Colorstone Grading, Jewelry Essentials gelernt, Marketing, nochmal, ich habe Marketing studiert tatsächlich, aber mit starkem Fokus auf Entrepreneurship und damals hieß das noch Corporate Social Responsibility. Und habe dann wirklich alles nochmal gelernt und habe dann auch verstanden, okay, das ist schon faszinierend, ne? Was Schmuck kann und diese ganzen Geschichten drum, diese Exklusivität, wie Marketing rund um Schmuck funktioniert. Dann aber natürlich auch die Faszination für Edelsteine, was wächst eigentlich so in, was bringt unsere Welt hervor? Und das war eigentlich alles so super wichtig, weil dann kam dieses Foto einer Goldmine. Und das war, das kann ich gar nicht beschreiben, das war wie innen drin, dass irgendwas in mir gesagt hat, okay, wow, stopp, so wie so ein Störer, diese Goldmine zu sehen und irgendwie zu denken, das passt jetzt so überhaupt nicht in irgendeinem Bild. Also nicht zu dem, wie ich groß geworden bin, nicht zu dem, wie ich die Welt erlebt habe, nicht zu dem, was ich gerade gelernt habe, wie diese Welt funktioniert, nicht zum Luxusbegriff, genau. Und das war wie so ein Störer und das hat mich nicht mehr losgelassen und dann bin ich da rein in das Thema Gold.
Ja.
Also, ja.
Und magst du mal ein bisschen beschreiben, weil du hast ja im Prinzip das Schmucklabel oder das Unternehmen deines Vaters so ein Stück weit, zu, also nicht ein Stück weit, sondern revolutioniert und zu deinem gemacht, auch wenn er sehr erfolgreich war, du hast es zu deinem gemacht. Was genau, wieso genau und wieso genau trägt auch gerade in deinem Unternehmen jetzt dieser aktivistische Teil eine Rolle?
Also mein Vater war, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja wirklich so old fashioned. So hat die Schmuckindustrie früher aber auch funktioniert. Der hat ganz große Juwelen überall in die Welt verkauft, viel auf Vertrauensbasis, einfach viel so rumgedealt.
Ja.
Das war früher einfach so. Und ich habe natürlich, als ich dieses Unternehmen übernommen habe, das war einfach mein Vater, dieses Unternehmen. Und ich habe natürlich versucht, es zu tun, aber ich war halt nicht mein Vater. Ich habe viel zu spät verstanden, dass ich das auch gar nicht sein kann, dass ich das gar nicht bin. Und dieses krampfhafte Versuchen, das so zu machen wie er, musste natürlich scheitern. Hier bin ich nochmal bewusst. Und die Firma ist ja richtig insolvent gegangen. Und ich bin dann quasi, nachdem ich dieses Thema Gold plötzlich auf dem Tisch hatte, habe ich angefangen zu recherchieren und bin dann wirklich tief eingetaucht in das Thema, wie unsere Ressourcen quasi gesourced werden, wie die rauskommen, wo auf der Welt. Ne? Das ist natürlich der afrikanische Kontinent, Lateinamerika. Gold gibt es überall. Es gibt auch Goldminen in Kanada und Amerika und Asien natürlich. Aber so dieses Small-Scale-Mining, also dieses Menschen sichern ihr Überleben, damit diese Ressourcen rauszuholen, das gibt's hauptsächlich tatsächlich auf dem lateinamerikanischen und afrikanischen Kontinent. Und also unter den schlimmsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Ich bin dann auch selber tatsächlich durch so ein paar Tricks und Kniffe auf eine Goldmine gekommen. In Peru war das damals und habe gesehen, wie das abgebaut wird. Also wir haben da Quecksilber, wir haben andere hochgiftige Substanzen, die eben das Gold dann binden aus dem Stein, aus dem sogenannten Golderz, also Vergiftung, Frauengesundheit, also Geburtsraten, die abbrechen, Kinder mit Missbildungen, die auf die Welt kommen,
eben wegen des
Quecksilbers. Das ist bei uns ja alles verboten natürlich, aber da, wo keiner hinguckt und wo es quasi dienlich ist, ist es eben im vollen Einsatz und Gebrauch. Und es gibt von bis, also das würde jetzt diesen Podcast sprengen. Ich darf nachher bestimmt auch noch kurz Werbung für mein Buch machen, wenn das
so klar
dann wirklich lesen möchte. Da beschreibe ich dann noch mal ein bisschen mehr. Aber es ist auf jeden Fall sehr menschenrechtsverletzend und umweltschädigend hochziehen. Also das muss man sagen. Und das hat mich so geschockt, dass vor allen Dingen neben meinen ganzen quasi persönlichen Themen dazu, also Scham, dass meine Familie damit Geld verdient hat, etc., war das, glaube ich, gepaart mit meinem Gerechtigkeitssinn, dachte ich, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir hier auf der Welt von Luxus sprechen und Tausende von Euro ausgeben für Produkte, die diesen Ursprung haben, die also wirklich auf dem Rücken von Mensch und Natur erschaffen werden. Und das war für mich so störend, aber gepaart mit meinem Optimismus und mit meiner Stärke und mit meinem erschütterlichen Glauben, dass wir einfach Dinge verändern können, habe ich tatsächlich erst eine Organisation gegründet damals, weil das war ganz klar, ich möchte nicht in Schmuck zurück. Also diese Erfahrung auch auf dieser Goldmine war so, nee, also Schmuck, damit bin ich durch. Und dann habe ich die Organisation gegründet, bin wirklich super, das hat Jahre gedauert, wie tief ich da eingetaucht bin, Netzwerk aufgebaut und habe mich darauf konzentriert, eigentlich, weil das hatte ich auch studiert, Unternehmen zu beraten, wie sie quasi verantwortungsbewusst damit umgehen können. Also wirklich die ganz Großen. Ich hatte Termine mit allen, die man sich vorstellen kann. Also von Uhrenmarken, die wir alle kennen und tragen, über Schmuckmarken, so. Und da dann zu lernen, dass eben immer wieder die Antwort war, wir sind schon nachhaltig, wir nutzen das Gold aus den Minen überhaupt nicht, wir machen schon das, es gibt zigtausend Branchen, wie sagt man, Vereine etc., die sich mit dem Thema beschäftigen, aber dann auch rauszufinden, dass das wirklich viel Greenwashing ist, viel, naja, tief reingetaucht und immer wieder dieses Nein, es geht nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Revoluzzer-Wassermann-Ding, dass ich denke, nein, das geht nicht. Wir sind auf den Mond geflogen, wir lassen irgendwie Flugzeuge fliegen und Schiffe, also nein, das geht nicht. Das funktioniert für mich nicht. Wir forschen an den crazysten Sachen und wir kriegen es nicht hin, eine Lieferkette transparent zu machen und fair. Das glaube ich nicht. Das war so mein. Und dann ist es so gekommen, 2015 dachte ich, okay, wenn das die ganze Zeit die Antwort ist, dann muss ich es jetzt halt selber machen. Und dann habe ich ein eigenes Schmucklabel gegründet.
Erzähl gerne weiter. Ja. Also wir haben auch dein Schmucklabel, glaube ich, noch gar nicht benannt. Ne? Fieri.
Fieri, genau. Der zweite Vorname meines Vaters war eine bewusste Entscheidung, weil ich ja eigentlich gar nicht Schmuck machen wollte und dachte, okay, ich bin jetzt hier ja auch nur hingekommen wegen meines Vaters. Und das wollte ich irgendwie dann auch sichtbar machen. Deswegen ist Fieri ist der zweite Vorname meines Vaters gewesen. Der war Italiener. Und deswegen der Name. Und genau, dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach selber und hatte ja super viel gelernt und super viel Insights. Und mir ging es nie darum, Dinge perfekt zu machen, weil das ist auch so eine Erkenntnis gewesen, in dem System, in dem wir uns bewegen und auch wie Lieferketten aufgebaut sind und unter welchen Bedingungen ist es gar nicht möglich. Es ist gar nicht möglich, ein einwandfreies, nachhaltiges Produkt zu lancieren oder auf den Markt zu bringen. Einfach weil die Goldlieferkette ist und bleibt intransparent. Gold verliert ganz schnell seine Herkunft. Und es gibt einfach ganz, ganz viele Missstände, die bis hin zu Politik und Wirtschaft gehen, wo einfach ganz starke Kräfte auch gegenwirken. Und ich glaube, es ist auch zu akzeptieren und trotzdem seinen Optimismus zu behalten, weil ich bin gar nicht so ein Fan von so weißt du, so die Welt geht jetzt unter und wir werden nur noch von bösen Menschen regiert. Klar, da gibt's Menschen, die sind evil und die machen keine guten Sachen. Und natürlich kann man auch hier und da tatsächlich Angst bekommen, wie sich unsere Welt gerade entwickelt. Aber ich glaube, wie wir vorhin schon ja auch gesagt haben, zu negativ zu werden, bringt einen so einen Stillstand. Und ich glaube, das, was wir eben nicht brauchen, ist Stillstand, sondern trotzdem auch immer wieder sich zu verbinden damit, dass wir einfach wissen, dass wir total viel Power haben, also Macht im Positiven. Ne? Macht kann ja auch positiv konjunktiert sein und wir haben einfach jeder von uns für sich total viel Power und zwar allein nur damit, es muss ja nicht jeder jetzt Organisationen gründen und aktivistisch werden, aber einfach, glaube ich, sich selber immer wieder bewusst zu machen, mit einem Ja oder einem Nein habe ich schon so unfassbar viel Power und ich finde, das hilft einem auch so gegen dieses Ohnmachtsgefühl, was wir ja alle verständlicherweise gerade haben, weil es einfach viel ist. Und ich finde das so total den geilen Hebel zu sagen, hey, nee, krass, mit einem Ja und mit einem Nein kann ich so viel bewirken.
Ja.
Und dann kann ja jeder für sich gucken, wie weit will er gehen. Aber nur allein mit Ja und Nein ist schon ganz viel gemacht. Und ich glaube, das war für mich so ein Punkt zu sagen, hey, das will ich nutzen. Und ich habe die Ressourcen und ich habe die Kraft, das vielleicht auch ein bisschen intensiver zu machen und meine Stimme zu nutzen. Und so habe ich dann angefangen, tatsächlich ein Label zu gründen, was sich durchaus auch dem bedient, was andere auch machen. Also wir gucken, dass unser Gold weitestgehend aus dem Recycling stammt. Das wird schon seit Jahrhunderten, also solange es Goldabbau gibt, gibt es auch Goldrecycling, gar nicht wegen der Nachhaltigkeit, sondern wegen dem enormen Wert. Ja. Wir gucken natürlich, dass wir alle unsere Lieferanten kennen. Ich reise überall hin. Und trotzdem kann ich es nicht ausschließen, dass wir auch Gold da irgendwie drin haben, was eben aus diesen besagten Minen stammt, weil man das eben nicht kann. Und deswegen haben wir uns darauf fokussiert zu sagen, wir wollen mehr so ein Movement machen und Impact schaffen. Ich hatte ja immer noch die Organisation und Yeri und die Earthbeat Foundation, so heißt die Organisation, mit jedem Schmuckstück, was wir eben verkaufen, finanzieren wir Impact-Projekte in Minenregionen. Und es geht vor allen Dingen, glaube ich, darum, alternative Einkommensquellen zu schaffen. Es geht gar nicht so darum, quasi Hilfe im Sinne von Hilfe zu schaffen, sondern wieder in dieses Empowerment zu kommen. Und ich habe natürlich analysiert von bis und bin mittlerweile auch, zumindest versuche ich es, ein bisschen politisch beratend unterwegs, weil das, was eben eigentlich gebraucht wird, sind eben Partnerschaften. Warum nehmen wir uns bis heute einfach die Ressourcen? Es ist ja immer noch postkolonialistisches Ding. Obwohl wir ja so viel weiter sind und obwohl wir wissen, dass wir auch Probleme haben wirtschaftlich, wir müssen investieren, wir müssen natürlich Lieferketten so gestalten, dass wir auch eine Planbarkeit haben. Sicher, ich meine, wir sehen alle, was gerade passiert, wenn wir das nicht haben oder uns mit den falschen Menschen einlassen. Und da gibt es eigentlich ganz viele tolle Möglichkeiten, das gar nicht nur aus so einem Goodwill oder Gutmenschen sein zu machen, sondern wirklich auch wirtschaftlich zu denken. Und ich glaube, das ist was, was ich mit Vieri auch zeigen möchte und was mich total antreibt, nicht zu sagen, hey, ich bin so eine gute Person und mache Dinge irgendwie so charity-wise, sondern nee, Wirtschaft. Ich glaube, auch Wirtschaft der Zukunft funktioniert nur so, wenn wir das auf Partnerschaften aufbauen, weil das fliegt uns sonst um die Ohren. Es fängt ja schon an, uns um die Ohren zu fliegen. Und ich glaube einfach daran, und das ist tatsächlich auch meine Motivation, weil ich habe gelernt, Schmuck zu lieben. Aber du siehst jetzt, ne, ich trage total wenig Schmuck. Weil
ja, stimmt.
Für mich ist wirklich dieses Ziel mit meiner Firma, ist so groß zu werden, dass ich einfach den ganz Großen zeigen kann, okay, also Wirtschaft und Impact, Transparenz, Ehrlichkeit, es nicht nur geht miteinander, sondern bedingen sich.
Ja.
Anders können wir es gar nicht machen. Und ich glaube, und um auch wieder auf diese Power zu kommen, die wir haben, ich glaube auch, dass wir jetzt schon eine Zielgruppe haben und Menschen haben, aber dass die Generationen, die folgen, weil die ja ganz anders erzogen werden, weil die mit ganz anderen Herausforderungen auch konfrontiert werden, die wollen irgendwann gar keine anderen Produkte mehr, außer Produkte, wo sie wissen, hey, ich kann mir dabei was Gutes tun. Ich glaube zum Beispiel auch Verbote, totale Katastrophe. Wir müssten viel mehr Produkte auf den Markt bringen oder Dienstleistungen auf den Markt bringen, die natürlich uns erlauben, uns auch mal was Gutes zu tun und die uns irgendwie erfreuen am Leben. Aber gleichzeitig eben allen, die damit in Verbindung kommen, also auch die Quelle, der Anfang, der Ursprung, das Bestmögliche daraus haben. Und das macht für mich dann, ich meine, Luxus ist so ein doofes Wort, weil es natürlich immer auch was exklusiv hält. Aber ich glaube, dass sich dieser Luxusbegriff auch verändert, weil es doch viel cooler, wenn wir mit unserer Kaufentscheidung dazu beitragen, dass jemand anderes auch das Beste davon bekommt.
Voll. Und ich glaube sogar, dass du da ja auch diesen Impact dann wirklich spüren kannst oder, wie du das gerade so schön auch formuliert hast, aus dieser Ohnmacht herauskommst. Denn wenn du merkst, dass du mit deiner Kaufentscheidung, genau, anderen Leuten etwas Gutes tust, dann bedingt das ja automatisch, dass du dich nicht mehr so ohnmächtig fühlst, dass du auch das Gefühl hast, endlich mal Teil von der Gesellschaft zu sein, ne? Dass du Vertrauen in dich und deine Entscheidungen geben kannst, dass du eben nicht notgedrungen allen Regularien, Strukturen etc., die in einer Gesellschaft so obliegen, irgendwie unterlegen bist, sondern tatsächlich doch noch selber entscheiden kannst, wer du bist und wer du sein möchtest.
Und ich glaube, dass das ein total wichtiger Hebel ist, auch für, also ich bin jetzt überhaupt, man muss ja auch mal aufpassen, ich weiß es jetzt natürlich auch nicht, aber es ist zumindest in meiner Wahrnehmung so, dass ich denke, viele Menschen, die vielleicht gerade auch die falschen Entscheidungen treffen, wenn es um Parteien geht oder wie auch immer, da gibt es bestimmt unterschiedliche Beweggründe, aber ich glaube, diese Wut in der Gesellschaft, die wir ja alle spüren, ist auch ein großer Teil davon, dass wir uns einfach nicht mehr gesehen fühlen und dass wir so ein bisschen in so eine Isolation alle rutschen. Und ich glaube, wir Menschen sind eigentlich dafür gemacht, auch eine Rolle zu spielen. Wir wollen wichtig füreinander sein. Wir wollen irgendwie das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Dass ich als Person einfach für jemand anderen vielleicht wichtig bin und dass ich was tun kann und dass ich irgendwie Teil von was Großem Ganzen bin. Und das kann ja auch wieder jeder für sich entscheiden, was das sein soll. Aber ich glaube, dass sich viele gerade total isoliert fühlen und das Gefühl haben, ich kann eh nichts machen, ich bin für niemanden wichtig. Ob ich da bin oder nicht, ist eigentlich egal. Niemand sieht mich und niemand nimmt mich wahr. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, da auch wieder Mechanismen zu schaffen. Oder ja, das kann ja, wie gesagt, auch im ganz Kleinen stattfinden, aber dass ich weiß, hey, ich bin wichtig und das, was ich tue, hat einen Impact. Ob das eine Kaufentscheidung ja oder nein ist, ob das ist, dass ich bei der Nachbarin frage, ob es sehr gut geht oder meiner Freundin oder wie auch immer. Aber dass wir wieder so Teil von einer Gesellschaft werden.
Absolut. Ja, weil wir Menschen, ne, also wir sind, wie sagt man immer so schön, Rudeltiere. Ich finde, das ist so ein komisches Wort, aber wir sind ja einfach Gemeinschaftswesen. Wir wollen uns zugehörig fühlen und ehrlicherweise, ne, das stammt aus der Steinzeit. Also das ist ja auch nicht irgendwie auserdacht, sondern tatsächlich faktenbasiert. Ja. Menschen damals haben nicht überlebt, weil sie irgendwie die schnellsten und kräftigsten und stärksten waren, sondern weil sie in der Gemeinschaft gut funktioniert haben. Und das ist uns total abhanden gekommen, da gebe ich dir recht.
Und mit das Globalisierung. Sehen wir ja auch als Mütter. Also ich meine, heutzutage.
Genau.
So unnatürlich, dass wir als, ob jetzt Mutter oder Vater ist ja, aber wir machen es ja alle alleine.
Ja.
Das ist total unnatürlich. Früher war man, also es ist ja nicht umsonst dieses, es braucht ein Dorf und es braucht auch ein Dorf. Wir brennen ja alle aus, mit allem und alles unter einen Hut zu bringen. Aber wir isolieren uns irgendwie als Individuen und als Gesellschaft und als Gemeinschaft immer mehr. Und ich glaube, das ist total unnatürlich. Und dass man dann irgendwie unzufrieden ist und ja, mehr Wut kommt und man irgendwie dann, ja, gepaart, da kommen natürlich noch ganz viele andere Faktoren mit dazu. Aber ich glaube, es ist ein Faktor, der gerade passiert ist, dass wir uns so ohnmächtig fühlen, so isoliert fühlen und das Gefühl haben, wie du es ja auch gerade gesagt hast, dass wir irgendwie so uns so ducken müssen und mitmachen müssen, was irgendwie ein paar Leute entscheiden. Und ich glaube, und es ist ja auch ein Privileg, weil wir ja trotz allem noch in einer sehr freien Gesellschaft leben und in einem Land oder auf einem Kontinent leben, wo wir ja noch wirken können und wir müssten es viel mehr nutzen.
Ich glaube, das ist der Punkt, ne? Also ich gebe dir da total recht. Ich glaube, dass sehr viel tatsächlich schon auch falsch läuft, gerade wenn man jetzt in Richtung Politik schaut. Das muss man auch nicht schönreden, aber es muss uns auch nicht das komplette Leben aus dem Körper ziehen. Ja. Ne? Also weil ich glaube, wichtig ist, wie du sagst, dass wir uns immer als Teil des Systems und der Gesellschaft betrachten und uns bewusst ist, dass wir dadurch, dass wir Teil des Systems sind, auch mit jeder kleinsten Handlung, mit jedem kleinsten Wort etwas mit verändern und bewegen werden. Das ist so. Also alleine, dass wir jetzt hier sprechen, ne, das brauchen nur 10 Leute hören. Diese 10 Leute geben das an ihre 10 Leute weiter, dann sind es schon 20 Leute. Ne? Und dann geht's wieder weiter. Ja. Das potenziert sich ja. Ich glaube, sogar aus dem Change Management sagt man sowas wie, irgendwie, wenn du 20% der jetzt in einem Unternehmen der Mitarbeitenden erreicht hast, dann entsteht dieser Domino-Effekt, der dann auf alle, ne, überploppt Stück für Stück. Und genau das ist es auch in der Gesellschaft. Es braucht nicht viel, um Menschen zu inspirieren, um Menschen zu motivieren. Und ich glaube, das ist etwas, was an allererster Stelle sowieso in der Politik mal gemacht werden sollte, also dass man wirklich wieder dieses Vertrauen schafft, dass man eine Bindung zu den Menschen in der Mitte aufbaut, dass man versucht auch zu verstehen, wo liegen eigentlich die Probleme, ne? Und das können wir jetzt eben gesellschaftlich, politisch bei uns so sehen, aber natürlich auch im globalen Süden, ne, wenn es jetzt um dein Schmucklabel geht und um deine Unternehmung geht, weil auch da ist es total spannend, glaube ich, zu verstehen, wie diese Machtstrukturen wirken und wie man darauf eben einen Einfluss haben kann, sei es beispielsweise durch den bloßen Einkauf von einem nachhaltigen Label, ne, als ein Beispiel. Mhm. Und ich glaube, was ich immer wieder merke, ist, Menschen sind leider aber auch, wie soll ich das sagen, ich will jetzt nicht sagen, nicht interessiert genug, das stimmt auch nicht, aber ich habe immer das Gefühl, wir haben gelernt, gerade in Deutschland fällt mir das auf, nicht so häufig Dinge kritisch zu hinterfragen oder um die Ecke zu schauen. Und auch das dürfen wir mehr tun. Wir dürfen mehr kritisch hinterfragen und uns wirklich mal auch die Frage stellen, ne? Ich weiß nicht, woher kommt der Kaffee, den ich gerade trinke? Oder wo kommt dieser Schmucker, den ich gerade an meiner Hand trage? So, ne? Also, wie ist der zustande gekommen? Oder die Klamotten. Ich habe BWL studiert und habe witzigerweise eine Bachelorarbeit in Volkswirtschaft geschrieben. Und da ging es nämlich tatsächlich um Kinderarbeit in der Fashion-Industrie, weil ich damals irgendwie dachte, mich interessiert Fashion. Das war auch ein Fehler, aber die Bachelorarbeit war großartig und diese ganze Recherche darum, es war wahnsinnig interessant. da hätte ich auch schon merken müssen, dass ich ebenso wie du sehr, sehr gerechtigkeitsliebend bin. Das habe ich dann erst 10 Jahre später so richtig bemerkt, aber ist auch egal. Was ich sagen möchte, ist, auch da ist es ja ein Riesenproblem, ne? Und trotzdem kaufen wir alle bei Zara, H&M, Massimo Dutti, you name it. Also diese ganze Inditex Group ist eigentlich ein absoluter Graus, weil dort wirklich Kinder, also wirklich nicht mal ansatzweise, minderjährig wollte ich gerade sagen, volljährig, für diese Klamotten arbeiten zu nicht mal Mindestlöhnen und in wirklich widrigen Bedingungen, die einfach auch, ne, total schädigend sind. Ja. Und wir machen uns keine Gedanken darum, weil das natürlich durch Lobby, durch Marketing und so immer alles gut irgendwie verdeckt wird. Ja. Und ich glaube, das ist so ein, also ich glaube, wir brauchen einen größeren Mix aus mehr Interesse für Themen, mehr Neugierde, Fragen stellen, aber auch hinterfragen, kritisch denken und sich als Teil des Ganzen sehen und damit auch einfach in Bewegung kommen.
Das finde ich total spannend und das, was du sagst, als Teil des Ganzen, weil ich meine, ich mache das jetzt schon sehr lange und natürlich kommen dann auch Stimmen, jetzt muss ich wieder die fahren, warum müssen wir denn jetzt von mir? Verstehe ich, es ist mittlerweile, ich glaube, es geht auch nicht mehr darum, wer muss hier eigentlich die Verantwortung tragen, sondern wir müssen es natürlich alle zusammen machen. Also ja. Natürlich hat nicht nur der Konsument die Verantwortung, aber der Konsument, um es positiv mal, weil ich glaube, wir brauchen auch andere Narrative, er hat trotzdem die Power. Es ist nicht seine Verantwortung allein jetzt irgendwie zu gucken, dass es bei Fast Fashion keine Kinderarbeit mehr gibt. Das müssen natürlich auch die Unternehmen machen. Aber wir haben die Power, die Unternehmen dahin zu bringen, zu sagen, solange ihr das nicht verändert, kaufe ich hier nichts mehr.
Genau so.
Und das Unternehmen wiederum natürlich muss auch in seine Verantwortung kommen und da braucht es vielleicht andere Leuchttürme oder es braucht auch den Druck von der Politik oder, ne? Also ich glaube, es geht jetzt darum, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, Dinge zu verändern. Und was auch, glaube ich, wichtig ist, ist zu verstehen, vielleicht für manche Menschen, die jetzt, was ja auch nicht schlimm ist, ne, man muss es ja auch nicht, die vielleicht nicht so einen starken Gerechtigkeitssinn ausgeprägt haben, was auch voll in Ordnung ist, aber auch zu verstehen oder dieses Bild zu verändern, es geht nicht nur darum, zu sagen, wie geht's eigentlich den anderen, ne, sondern es geht auch darum zu verstehen, wir sind ja alle eins und wenn wir die Dinge nicht angehen, dann spüren wir sie ja auch. Also es geht wirklich darum zu verstehen, dass wir alle irgendwie miteinander verbunden sind. Wir leben auf einem Planeten, wir haben eine Globalisierung, wir können Dinge gar nicht mehr trennen. Und wenn wir Dinge jetzt nicht versuchen, irgendwie in eine Partnerschaft, in ein Gleichgewicht zu bringen, dann spüren wir das ja auch. Also so ein Anstoß für alle, die eben vielleicht, ne, sagen, ich will jetzt, aber wir haben hier genug Probleme. Ja, und die Probleme werden auch größer, ja, wenn die nicht ganzheitlich angehen. Weil wir können ja nicht sagen, ja, aber wir wollen die Klamotten günstig und wir wollen hier und wir wollen da und wir wollen die Energie günstig. Aber wenn es dann dort brennt oder es da gar keine Wirtschaftsaktivitäten mehr gibt oder der Planet so heiß wird und Dürren, dann sollen die auf gar keinen Fall hierher kommen, weil ja, das wollen wir auch nicht. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass Dinge wirklich zusammenhängen. Und ja, zwar global. Wir können Dinge nicht mehr trennen. Und unsere Verantwortung da drin sehen, für uns und für die anderen.
Ja, total.
Und dann wird so langsam, und es braucht definitiv natürlich auch wiederum mehr Unternehmen, die dann demnach handeln. Und deswegen ist, glaube ich, ein wichtiger Teil, weil ich wurde neulich gefragt, ja, was machst du denn jetzt so anders? Und tatsächlich, und das ist total spannend, wenn ich jetzt sage, woher ich meine Sachen beziehe, da beziehen ganz viele anderen auch ihr Gold her. Und das ist auch ein super Unternehmen. Aber auch immer zu verstehen, damit verändert sich ja nichts. Weil dieses Unternehmen, was Gold recycelt und es auf einen sehr hohen Standard macht, die machen das schon seit 25 Jahren und trotzdem haben wir die Probleme. Ich glaube, deswegen ist es total wichtig und jetzt mache ich auch einmal die Biege zum Aktivismus, weil ich finde, Unternehmen müssen aktivistischer sein. Es geht vor allen Dingen, und das ist das, was ich, glaube ich, anders mache, um diese radikale Transparenz. Also sich auch hinzustellen und zu sagen, hey, ich würde mich total freuen, wenn ihr euch für ein Schmuckstück von uns entscheidet, weil ihr damit den Impact schafft, den wir, ne, in unseren Projekten und in unserer Projektarbeit machen. Und trotzdem geht es aber darum, dass ich Dinge benenne und transparent bin, weil ich glaube, wir müssen uns mal auf diesem gemeinsamen Nenner auch verständigen, dass wir eben trotz allen Bemühungen, und es gibt ja auch Bemühungen, man muss ja Sachen auch positiv sehen, es gibt ja auch gute Initiativen und trotzdem sind wir noch nicht an dem Punkt, weil wir eben noch zu viel im Greenwashing leben. Und klar, ich kenne das auch. Manchmal halte ich es auch nicht aus und manchmal will ich auch so gerne irgendwas haben. Und ne, wir sind ja alle Menschen. Und an einem schlechten Tag oder wenn es mir nicht gut geht, dann merkt man ja, ist man auch so ein bisschen offener für meinen Konsum hier oder eine neue Tasche da oder wie auch immer. Das tut ja durchaus auch für einen kurzen Moment gut. Und natürlich nervt es dann, wenn man das vielleicht manchmal nicht machen kann. Ne? Und ja, ich glaube auch, wir sind alle Menschen, das muss man auch akzeptieren. Und wenn man dann mal das T-Shirt bei Zara kauft, dann sollte man es zumindest bewusst tun, was man da gerade unterstützt. Aber mein Gott, da muss man jetzt auch nicht nach Hause gehen und sich geißeln. Ich glaube, es geht überhaupt erstmal um ein Verständnis dafür, wie die Dinge zusammenhängen, über ein Verständnis dafür, was eigentlich Konsum ausmacht. Warum konsumieren wir so viel? Wie können wir vielleicht auch unseren Konsum verändern? Aber am Ende braucht es ja auch den Konsum. Deswegen neulich wurde ich gefragt und dann die Frage, wäre es nicht am konsequentesten, wenn ich quasi gar keinen Schmuck verkaufen würde? Weil natürlich ist die Antwort auf alles, wir sollen nicht mehr konsumieren. Aber es ist ja totaler Quatsch. Also wir müssen ja irgendwie konsumieren. Wir müssen nur gut konsumieren. Wir müssen nur die Kreisläufe dahinter anders steuern und die Narrative dahinter anders steuern. Aber jetzt irgendwie durch die Welt zu gehen und sagen, wir dürfen alle nicht mehr konsumieren und wir müssen jetzt alle nur noch, das wäre bestimmt in der Utopie total schön, aber so funktioniert halt die Welt nicht. Also es braucht natürlich auch immer einen gewissen Realismus dahinter.
Ja, total. Ich finde das ganz spannend. Ich habe mir da noch nie so Gedanken drüber gemacht, ehrlicherweise, wie das Leben aussehen würde, wenn wir jetzt gar nicht mehr konsumieren würden. Aber ich gebe dir schon recht. Ich glaube, der Kreislauf, der ist irgendwie schon auf ein Stück weit so bestehend, ne? Also, dass man eben konsumiert. Ehrlicherweise ist das ja auch ein Stück weit motivierend, ne? Also, je nachdem, was man konsumiert. Und man kann ja alles konsumieren von irgendwelchen materialistischen Gütern bis hin zur Bildung etc. Auch das ist ja ein Konsum, wenn du so möchtest. Ja. Und ich glaube, da nimmt sich jeder, was er irgendwie so braucht. Was uns ja dann auch stetig weiterbringt. Aber um auch nochmal dazu einzuhaken, was du davor gesagt hast, ich finde auch, es geht nicht darum zu sagen, oh Gott, du kaufst bei Zara ein, jetzt bist du ganz furchtbar. Im Gegenteil, es geht darum, dass wir verstehen, wie du sagst, und das meinte ich mit kritisch hinterfragen, wie die Sachen ineinander laufen und was das bedeutet, wenn ich jetzt jeden Tag irgendwo bestelle oder jeden Tag irgendwo einkaufe, was ich damit tue und dass einem das bewusst ist, weil das ist uns ganz oft nicht bewusst. Und ich glaube, also bei mir ist es zum Beispiel auch mit unserem Sohn, dass ich ganz stark versuche, ihn dahin auch schon zu erziehen, also ihm das immer so ein bisschen mitzugeben, ne? Auf aller Ebene, also sei es, was das Thema Gleichstellung angeht, als auch beispielsweise jetzt konsumieren oder so, dass eben alles, was man haben möchte, auch etwas kostet und dass man dafür arbeiten muss und was das bedeutet, ne? Also, dass wir hier eben nicht in dieser Welt leben und alles irgendwie umsonst bekommen. Und ich glaube, sowas ist wichtig und nicht, dass wir uns, wie du sagst, geißeln und knechten, nur weil wir mal etwas machen, was eigentlich nicht okay ist. Also das ist ja Quatsch, weil dafür leben wir ja nun mal in einer sehr kapitalistischen, hyperkapitalistischen Welt. Voll. Und um da noch einen abschließenden Satz zu sagen, also ich glaube, uns würde es gut tun, wenn wir einen gesünderen Kapitalismus leben würden. Ja, das definitiv. Und dazu gehört dann mit Sicherheit auch weniger auf eine Art und Weise zu konsumieren, aber wie genau das aussieht, weiß ich auch nicht, weil es einfach sehr komplex ist und weil ja auch irgendwie alle Stakeholder und Player dieser Gesellschaft und Welt da mitspielen müssten. Ne? Und dann sind wir ja auch noch an den globalen Markt gekettet. Das macht das ja nochmal komplizierter. Also es ist halt einfach nicht so easy.
Es ist nicht so easy. Ich habe auch nicht die Lösung dafür. Ich bin auch froh, dass ich das in meinem Kleinen machen kann. Ja. Und manchmal nicht die große Lösung brauche, aber das ist so ein bisschen auch den Fall, den ich, glaube ich, knacken möchte. Eben zu sagen, wie kann dieser positive Konsum oder der bewusste Konsum trotzdem Dinge verändern. Und natürlich kommt man am Ende immer wieder auf dieses Wort Systemwandel, den es natürlich in einer idealen Welt braucht. Und in einer idealen Welt würden wir, wie du sagst, einen positiven Kapitalismus haben oder gar keinen Kapitalismus, wie auch immer. Aber Fakt ist, wir müssen Geld verdienen, wir brauchen Güter, wir werden immer mehr Menschen. Wir stehen vor großen Herausforderungen und ich glaube, es braucht erstmal braucht es Bewusstsein und dann braucht es einfach so ein Umdenken. Und das ist schon was ich finde. Und dann wird es natürlich auch total persönlich und psychologisch, weil es steht auch immer viel Angst dahinter. Ne? Also wenn wir jetzt uns bevor wir gestartet haben, kurz gesprochen, ne, es wird immer heißer. Und klar können wir jetzt alle da sitzen und sagen, boah, was machen wir jetzt? Aber es gibt ja Lösungen. Wir brauchen neue urbane Strukturen. Das ist ja auch alles Investment. Also das, was man ja sagt, wir müssen investieren in eine Wirtschaft. Das können wir ja auch weitermachen. Das müssen wir ja eigentlich machen. Also wir müssen ja genau jetzt investieren in neue Strukturen, I don't know, da bin ich kein Profi, wie man Städte umbauen muss, damit wirklicher wird etc. pp. In Partnerschaften eben mit globalen Ländern. Das heißt, eigentlich können wir ja die Kästchen des des Kapitalismus total knacken, Geld reinbringen, investieren. Wir müssen nur ein bisschen anders denken. Und das merke ich oft. Ich bin jetzt gerade auch im Wirtschaftsbeirat von den Grünen. Also es ist überparteilich. Und ich finde es total spannend, weil da sind ganz viele große Unternehmen natürlich auch. Ich bin da so ein ganz kleines Lichtlein. Finde es aber total spannend zu lernen, weil ich das Gefühl habe, dass einfach ganz viel Angst da ist. Also es ist immer wieder das Wort, das können wir nicht machen. Mhm. Und ich denke mir, wieso können wir das eigentlich nicht machen? Wir haben es ja noch nie gemacht. Und man geht immer ganz schnell davon aus, wenn man was neu macht, das wird nicht funktionieren. Und wir limitieren uns so oft. Und dann denke ich immer, aber wenn wir alle, wenn das wirklich sich durch die Menschheit durchgezogen hätte, dass wir immer wieder sagen, wir können das nicht machen, ey, dann hätten wir so viel gar nicht erreicht. Und wenn wir über das Thema Frauenrechte sprechen oder so, ich weiß, wir sind noch längst nicht da. Aber hey, vor 80 Jahren waren wir noch an einem ganz anderen Punkt. Und wenn da Leute dran geglaubt hätten und mal losgezogen wären, dann hätten sich Dinge ja überhaupt gar nicht verändert. Und das finde ich so faszinierend, weil eigentlich ist so viel passiert dadurch, dass wir mutig waren, dass wir weitergemacht haben. Und eigentlich finde ich, gerade sind Unternehmer und Unternehmerinnen, ne, ich meine, ohne die Portion Mut und auch ein bisschen Risiko wären wir ja gar nicht an dem Punkt. Aber warum blockiert sich das dann so, wenn wir wirklich mal über neue Narrative und neue Ideen sprechen? Und ich habe das Gefühl, da ist so viel Angst dahinter. Und wir müssen diese Angst mal loswerden und einfach, das ist nämlich zum Beispiel ich rede jetzt hier so lässig nach 15 Jahren, aber ey, mein Weg, wie viel Geld ich verbraten habe, wie viel Geld ich fehlinvestiert habe in die Communities, in das, wie können wir eigentlich eine Goldmine anders gestalten. Und jetzt schließt sich der Kreis zu ganz am Anfang, sage ich zum Beispiel gar nicht mehr, dass ich gescheitert bin, sondern jedes falsche Investment, über das bin ich so dankbar, weil ich dann gelernt habe, okay, das funktioniert nicht, das ist nicht der Weg. Also müssen wir anpassen, also müssen wir vielleicht nochmal 2 Schritte zurück, um dann 4 nach vorne gehen zu können. Aber ohne die Fehler, die wir machen, können wir ja gar nicht den richtigen Weg oder die richtigen Lösungen finden. Und wenn wir aber von vornherein oder von vorherein Angst haben, überhaupt was auszuprobieren, dann bleiben wir im Stillstand. Und der Stillstand ist, glaube ich, das absolut Schlimmste, was passieren kann. Dann lieber 47 Fehler machen und aus den Fehlern lernen, um dann zu gucken, hey, das und das können wir gestalten. Und das fehlt mir gerade so ein bisschen.
Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass das auch wieder an deine Worte anknüpft, die du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich du bist ein Stück weit auch so. Und das sind nämlich ganz viele Menschen nicht. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, ich würde behaupten, 90% der Bevölkerung, wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben, ist eher Typ, wir machen das, wie es schon immer war. Ja. System ist halt so. Ich muss halt arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Und wenn mein Chef sagt, du bleibst heute noch eine Stunde länger, dann bleibe ich halt noch eine Stunde länger. Ne? So. Und die wenigsten machen ja, du bist ja eigentlich eine Pionierin in deinem Bereich. Ne? Und diese Pionierarbeit, dafür musst du ein bestimmter Typ Mensch sein. Nämlich genauso risikoavers, du musst mutig sein, du musst auch mal um die Ecke denken, du musst themenkritisch hinterfragen, du musst Neugierde haben. So. Also da gehören so ein paar Faktoren zu. Die hat halt, glaube ich, auch nicht einfach jeder Mensch. Und das ist okay, aber ich gebe dir recht, ich würde es mir auch wünschen, dass da mehr in der Politik irgendwie verankert ist, weil gerade dort wird ja irgendwie die Welt geschrieben und gebaut. Ja. Und genau da brauchen wir schon diesen Mut, finde ich auch, Strukturen radikal neu zu denken. Ja. Und jetzt komme ich zu meiner fast letzten Frage. Ich wurde in meiner Arbeit, seitdem es mich gibt, seitdem ich selbstständig bin, ganz oft schon als Idealistin beschimpft. Ich sage das auch bewusst so, weil das ja in vielerlei Hinsicht für viele Menschen eine Bedrohung ist oder auch irgendwie bewusst ein Schimpfwort sein soll. Mich hat das eher immer ganz happy gestimmt, weil ich so dachte, okay, dann werde ich genauso wahrgenommen, wie ich auch bin irgendwie. Ich bin jetzt nicht immer Idealistin, das glaube ich nicht. Ich bin auch eher Optimistin und vor allem aber auch Realistin. Oh. Und ich glaube auch daran, dass eine wirklich nachhaltige, gesunde Welt nur so funktioniert, wenn wir anfangen, ne, eben nachhaltiger zu arbeiten und nicht so, wie wir es schon immer gemacht haben seit Jahrzehnten. Jetzt ist aber trotzdem der Punkt auch der, dass ich merke, gerade in meiner Arbeit, wenn es so um Führungskräfteentwicklung, Kulturarbeit, Transformation etc. geht, dass Unternehmen und damit eben auch die Menschen immer noch recht selten sofort bereit sind, Geld für diese softe Arbeit auszugeben. Ne? Bist du der Meinung, dass man sich Idealismus überhaupt in unserer Gesellschaft erlauben kann, in der wir aktuell leben? Also weil das, was, sage ich jetzt mal, billig ist, um es jetzt mal bei auch Konsumgütern etc. zu belassen, das, was billiger produziert wird, das, was schnell produziert wird, ne, das wird ja oft unter nicht schönen Bedingungen produziert und trotzdem kauft es jeder, weil es halt so einfach zugänglich ist und weil jeder Mensch daran teilhaben kann, ne, sich also wieder auf eine gewisse Art und Weise auch zugehörig fühlen darf. Trotzdem ist es ja für uns, für unsere Nachhaltigkeit, für die Langwierigkeit, für die Gesundheit etc. oft nicht gut. Also wo findet man dieses gesunde Mittelmaß? Einerseits eben mit Werten arbeiten zu wollen, egal jetzt als, ob aus deiner Perspektive oder aus meiner, und gleichzeitig aber eben auch den Menschen Freuden zu bereiten, wenn du es so sehen möchtest. Ne? Also wo ist da die Balance?
Na, ich glaube, das ist total schwierig zu beantworten. Es hat ja alles, hat immer seine Zeit. Und ich glaube, dass es damals natürlich total positiv war, als quasi Konsum und Luxus ja ein Stück weit, demokratisiert wurde, weil es eben geöffnet wurde, weil dadurch ja auch was abgebaut wurde, eine Zusammengehörigkeit und so. Das war natürlich total toll. Plötzlich gab es Produkte, die jeder sich leisten konnte. Es war nicht mehr so exklusiv. Also es war eine Demokratisierung von Konsum. Damals gab es aber noch keine sozialen Medien, damals wusste man ja gar nicht, wie wird es eigentlich produziert. So, es war plötzlich einfach da. Und das war, glaube ich, auch trotzdem gut so für die Gesellschaft. Und jetzt wissen wir natürlich aber, zu welchem Preis das passiert. Und das sage ich ganz bewusst, weil ich glaube, ein großes Problem, was es natürlich nachhaltigen oder verantwortungsbewussten Konzepten so schwer macht, ist, dass ja der Preis unserer Konsumgüter ist ja gar nicht der wahre Preis. Das ist ja ein subventionierter Preis, also entweder wirklich aufgrund von Subventionen im Nahrungsmittelbereich oder tatsächlich, weil ja die Kosten nicht mit einberechnet werden. Also wenn du jetzt, ich bleibe jetzt mal bei Gold, weil das ist mein Dings. Bei Gold ist es schwierig, weil der Goldpreis ja so festgelegt ist. Aber eigentlich müsste der noch teurer sein, wenn wir mit einberechnen, dass wir wieder naturieren müssen, dass wir umsiedeln müssen. Das sind ja alles Kosten, die sind aktuell überhaupt nicht mit einberechnet. Und das sind aber auch keine fiktiven Kosten. Das sind reelle Kosten, die anfallen, aber gerade nicht mit einberechnet werden. Die werden aber zum Beispiel, wenn wir jetzt Fairtrade-Gold uns angucken, werden die mit einberechnet. Deswegen ist dieser Preis teurer. Das Problem ist aber, dass wir dann ja immer diese Dualgeschichte haben, für was entscheiden wir uns? Oder bei Fleisch oder bei Milchprodukten oder bei, also you name it, bei allen Produkten, ob Soja ist etc. pp. Und deswegen haben wir ja schon mal ein Problem in der Gesellschaft, dass quasi das Gute ist immer teurer. Aber die meisten wissen ja, dass das quasi nicht so Gute eigentlich genauso teuer wäre, wenn wir es nur richtig berechnen würden. Und da haben wir gerade so ein bisschen ein Problem. Speaking of, um jetzt den Bogen zu schießen, ich bin so groß geworden und das ist mir auch total wichtig, darüber zu sprechen. Ich bin super privilegiert groß geworden. Ich habe nicht nur ein Unternehmen geerbt, ich habe tatsächlich auch Geld geerbt und bin immer schon so groß geworden. Und das muss ich sagen, mein Vater war alte Schule und hat bestimmt im Business nicht immer alles ethisch korrekt gemacht. Ganz sicher nicht. Aber was er hatte, und das fand ich total cool, und das hat er mir einfach beigebracht. Er hat mir immer gesagt, Guja, Privilegien verpflichten. Punkt aus, fertig. Wenn es uns gut geht und wir haben das Glück, dass es uns gut geht, dann ist es nicht dafür da, dass wir das für uns nutzen, sondern es ist dafür da, dass wir damit Verantwortung übernehmen. Und das heißt nicht, dass man jetzt unbedingt immer spenden und obwohl Privilegien, also ich bin da einfach ganz doll von überzeugt und ich glaube, deswegen ist dieser Idealismus etwas, was wir uns durchaus leisten können, was sich nicht vielleicht jeder leisten kann, weil es gibt einfach Realitäten, die sind da und die sind manchmal für uns auch total schwer vorstellbar. Das haben wir uns ja vorhin selbst gefragt, ne? Ich saß hier gestern und habe meine Kinder in Eispacks eingerollt, damit die irgendwie schlafen können und lag da und habe die beobachtet und beruhigt und habe mich gefragt, ob eigentlich die Entscheider dieser Welt auch gerade ihre Kinder in Eispacks einkühlen. Und war mir ziemlich sicher, dass sie es nicht tun, weil sie wahrscheinlich in klimatisierten Häusern und Penthäusern sind und überhaupt nicht verstehen, was wir und uns geht's ja gut, ne?
Also ja, es ist genauso.
Ich bin dann trotzdem am See und konnte meine Kinder begleiten. Und es gibt einfach Menschen, die können das nicht. Und ich bin ein ganz großer Fan von Selbstverantwortung zum Beispiel. Ich finde, wir Menschen haben fast die Verpflichtung, manchmal mehr in unsere Selbstverantwortung zu gehen. Aber es gibt Menschen, die können das nicht. Und wenn wir zum Beispiel über Umweltschutz oder über Mülltrennung sprechen, das ist für uns ja was ganz Selbstverständliches, dass wir Müll trennen. Als ich das erste Mal in Uganda, da wo eins unserer Projekte ist, war es mir aufgefallen, dass überall die Leute einfach den Plastik in den Wald, auf die Straße, so, war ich total geschockt, dachte, also das können wir ja ganz einfach angehen, und habe mich dann mit ein paar Müttern unterhalten, meinte, sag mal, Leute, wollen wir nicht mal, da haben die mich angeguckt, und es war so ein wichtiger Learning-Prozess für mich, die meinten zu mir, Guja, auf unserer Prioritätenliste ist, wie kriegen wir unsere Kinder satt?
Ja, genau.
Wie können wir unseren Kindern Bildung geben? Wie kriegen wir Wasser und wie verdienen wir Geld? Umweltschutz ist halt auf Prioritätenliste 724,
ja, weil
es am Ende was für privilegierte Menschen ist. Weil
genau, natürlich
können wir es jetzt umdrehen und sagen, ja, aber das ist total wichtig. Ist es auch. Aber es gibt Menschen, die haben einfach so einen Überlebenskampf oder die wissen nicht wie. Die können sich darum nicht kümmern. Und umso mehr ist es unsere Verantwortung, uns darum zu kümmern, weil wir können. Und ich finde,
absolut, deswegen
ist dieser Idealismus etwas, ich meine, natürlich bin ich auch, ich bin auch Realistin und Optimistin, manchmal lebe ich aber natürlich auch meinen Idealismus aus. Und ich finde, die Privilegien haben, die müssen weiter dafür einstehen und das
ja, für
die anderen mitleben. So.
Genau,
und
so ist es.
Wo wir es können und wo wir, und wie gesagt, nicht jeder muss in eine Goldmine reisen und nicht jeder muss, ne, man darf sich auch sein Feld aussuchen.
Ja.
Aber ich glaube, das ist eine harte Wahrheit, die müssen wir uns einmal eingestehen,
ja, dass
wir Menschen mit den Privilegien einfach die Verantwortung mitzutragen haben.
Ja, mein Herz geht auf. Also ich bin da voll bei dir. Ich bin absolute Verfechterin dafür und glaube auch, dass das irgendwie so ein bisschen der Grund ist, wieso wir in diese Lebensrealität reingeboren wurden. Ne? Also genau deswegen, weil wenn du halt in der maslowischen Bedürfnispyramide, denn die hast du gerade damit angesprochen, ganz oben existierst, dann machst du dir nämlich genau darum Gedanken, ja, welches Auto kaufe ich mir als nächstes? Kaufe ich mir ein Haus auf dem Land oder lasse ich es lieber sein? Mag ich vielleicht noch ein paar Bilder hier an die Wand hängen, weil sieht ja ganz schön aus, und wie du ganz schön beschrieben hast, die Mutter in Uganda, die kann sich darüber gar keine Gedanken machen, weil die ist froh, wenn die am Ende des Monats noch Essen auf dem Tisch hat. Und genau das ist, genau, also Verantwortung. Und das hat jeder Politiker, das hat jeder Boss eines großen Unternehmens, das hat jeder Mensch, der eben sich genau diese Gedanken, die du gerade beschrieben hast, machen kann und damit privilegiert ist, trägt diese Verantwortung für eine Welt, die irgendwie allen Menschen einfach mehr Chancen ermöglicht, ja, ne? So muss man das ganz platt sagen. Wir sind jetzt wirklich fast am Ende, aber ich habe noch zwei brennende Fragen. Also einmal zu deinem Buch. Magst du noch mal ganz kurz zwei Sätze zu deinem Buch sagen?
Also das Buch habe ich geschrieben tatsächlich, weil ein Verlag oder eine Verlegerin mich gefragt hat, ob ich es schreiben wollen würde. Mhm. Sonst wäre ich tatsächlich nicht auf die Idee gekommen. Das hätte ich mir gar nicht zugetraut. Das war auch ein krasses Projekt für mich, das zu machen.
Mhm.
Aber es war irgendwie natürlich auch natürlich. Das Buch heißt sehr bewusst, weil es ist natürlich ein Nischenthema, und ich wünsche mir aber trotzdem, dass das ganz viele Menschen lesen, weil am Ende ist Gold auch nur eine Blaupause von ganz vielem. Das Buch heißt, wie viele Leben kostet ein Karat? Karat wird klar geschrieben, weil das Goldkarat nochmal anders geschrieben wird als das Diamantenkarat. Und es geht ein bisschen um meine Geschichte, damit es nicht ganz so trocken ist, aber natürlich sehr viel eben um den Goldabbau. Aber übergeordnet geht's schon auch um das System. Also es zeigt sehr radikal, in was für einem System wir leben, wie das aufgebaut ist. Eigentlich alles, worüber wir heute auch schon gesprochen haben.
Mm.
Aber da ich ja nun Optimistin durch und durch bin, ist es natürlich auch sehr positiv geschrieben am Ende. Also es hat ganz viel Handlungsideen, es hat ganz viele Ideen, wie wir eben aus der Ohnmacht vielleicht rauskommen können, wie wichtig es ist, dass wir ins Handeln kommen, jeder so, wie er kann, aber dass wir eben nicht in dieser Ohnmacht stecken bleiben. Und ich hoffe, dass es für viele auch eine Inspiration sein kann. Ich teile da viel von mir und von dem, was ich gelernt habe. Ich habe ganz viele tolle Experten in dem Buch. Und es gibt Stellen, die muss man aushalten, aber am Ende hoffe ich, dass es Mut macht. Ich glaube,
mega.
Es ist ein Buch über Mut am Ende.
Es klingt total spannend. Also mich überzeugt es total, weil ich mich natürlich für die gleichen Themen irgendwie interessiere und begeistere. Und finde solche Mutgeschichten in dem Kontext gerade des nachhaltigen Wirtschaftens irgendwie auf der einen Seite was Gutes tun und auf der anderen Seite aber trotzdem auch wirtschaftlich sein total spannend, weil das einfach immer noch für meinen Geschmack zu wenig Unternehmen wirklich so verfolgen. Also sehr, sehr spannend. Danke fürs Teilen. Und genau, die andere Frage, die ich die ganze Zeit schon habe, eigentlich schon seit dem Beginn, ist, was hättest du eigentlich gemacht, wenn du jetzt diesen Schicksalsschlag nicht hättest erleiden müssen, dass dein Papa irgendwie unverhofft von dieser Welt gegangen ist? Wärst du auch in dieses Schmuckbusiness übergegangen? Glaubst du das oder hättest du was komplett anderes gemacht?
Ich hätte quasi nichts komplett anderes gemacht, aber ich hätte es definitiv nicht im Bereich Schmuck gemacht. Ich hatte tatsächlich, deswegen war das auch so hart für mich, dass, also abgesehen davon, dass es hart war, meinen Vater zu verlieren, war das so hart für mich, diesen Switch zu machen, weil ich tatsächlich mit 20 schon so ein Gefühl hatte von, ich bin angekommen. Ich habe studiert, und während des Studiums mussten wir ein Praktikum machen und ich musste, um ehrlich zu sein, auch Geld verdienen. Aber es war ein Praktikum und ich hatte das Glück, dass ich Till Behnke kennengelernt habe. Das war der Gründer von betterplace.org damals.
Ah.
Und ich brauchte eben ein Praktikum. Ich war eh schon in meinem Studium sehr im Thema Corporate Social Responsibility, hieß das damals noch, aber schon mit diesen Themen, wie können Unternehmen Verantwortung übernehmen, wie funktioniert die Welt eigentlich. Und dann habe ich da ein Praktikum gemacht und dann haben wir uns so gut verstanden und ich habe das so geliebt. Ich kam da an meinem ersten Tag und war so, genau das möchte ich machen, dass ich dann die Assistenz von Till wurde und mit dem total viel lernen durfte über Grassroot Projects, darüber, wie man Unternehmen dazu kriegt, sich einzusetzen. Und da war ich total angekommen und ich hatte große Pläne bei Better Place und dann, wie gesagt, habe ich am Anfang noch versucht, alles unter den Hut zu kriegen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat, also bei Better Place zu sein, mein Studium zu Ende zu machen und dieses Unternehmen zu führen und dann musste ich Better Place gehen lassen, weil ich wollte auf jeden Fall mein Studium zu Ende machen. Das habe ich dann auch geschafft.
Mhm.
Genau. Aber ich glaube, ich hatte eben mit 21 schon so eine leise Ahnung davon, was ich werden will. Also ich bin schon so angekommen, was ja viele nicht haben, was ja auch vollkommen verständlich ist. Aber ich hatte so das Glück, da reinzurutschen. Und ich hätte auf jeden Fall, glaube ich, genau dasselbe gemacht wie jetzt, nur zu 99,9% nicht zu Gold und Schmuck. Und ich finde es einfach am Ende, und das ist so... Es gibt diese eine Rede von Steve Jobs, ich glaube, das war so eine Abschlussrede an der Stanford.
Ja, genau.
Und da sagt er was und das, ich glaube, das gibt mir auch immer so viel Mut, mein Leben weiterzuleben oder als weiterzuleben sowieso, aber so weiterzugehen, weil er sagt, irgendwann, wenn ihr quasi am Ende angekommen seid, dann guckt ihr rückwärts.
Ja.
Und dann machen alle Punkte Sinn und diese ganzen Dots verbinden sich. Und deswegen bin ich am Ende total glücklich, trotz des Schicksalsschlages, dass alles so gekommen ist. Weil ich glaube, dass ich jetzt im Thema Gold bin, ist total wichtig, weil das ist so ein Nischenthema und es effektet aber so viel. Es sind einfach 100 Millionen Menschen, die davon auf der Welt abhängig sind und quasi in diesem System stecken. Es ist unser ganzes Finanzsystem. Das ist auch in dem Buch so spannend, weil es ist kein Schmuckbuch. Es ist tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil Schmuck. Es geht darum, wie Gold zu unserem, zu unserem Finanzsystem eigentlich geführt hat und immer noch führt. Also wir haben alle Kontakt mit Gold. Unser ganzes Finanzsystem ist darauf aufgebaut. Und deswegen funktioniert es bei Gold auch nicht. Und das finde ich so unfassbar spannend, weil am Ende müssen wir uns bewusst werden, dass Gold eine Ressource oder ein Rohstoff ist, dessen Wert nur existiert. Und das sagt so viel über Mut und Zukunft aus. Gold ist nur so viel wert, weil wir als Menschen uns darauf geeinigt haben, diesem Rohstoff diesen Wert zu geben. Ja. Der kann so gut wie nichts, dieser Rohstoff.
Ja, es ist komisch.
Das ist anders als Aluminium oder keine Ahnung, Kupfer. Das brauchen wir ja für unser Leben. Also ohne Kupfer und Aluminium und Kobalt würde ganz viel unseres Lebens nicht funktionieren. Wir beide können sprechen, etc. pp. Und Gold ist einfach so ein, und das finde ich so geil, weil das schon wieder zeigt, was wir für eine Power haben. Und wenn wir die richtig einsetzen, dann können wir so viel machen, weil wir haben es geschafft, uns kollektiv darauf zu einigen, dass wir einem Rohstoff Wert geben, der gar keinen Wert hat.
Das finde ich so krass.
Und das gibt mir eher Mut, weil ich so denke, boah, zu was wir in der Lage sind, Wie geil ist das? Wir müssen es nur gut einsetzen.
Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und ich nehme das jetzt auch einfach mal so mit, weil das rattert gerade bei mir wirklich im Kopf. Das ist, du hast gerade gesagt, wie gut ist das? Ich habe gerade gesagt, wie hohl ist das? Ne? Aber das ist wirklich krass. Also either way ist es total krass einfach, weil das tatsächlich ein Sinnbild für unsere Gesellschaft aktuell ist. Ja. Ne? Was und wem wir so Wertigkeit geben, einfach nur, weil wir es kollektiv tun. Das ist sehr, sehr spannend. Da muss ich mal länger drüber nachdenken. Okay. Auf jeden Fall war es mir ein Fest, Guja, dass du heute da warst. Ich finde die Thematik sehr spannend. Ich finde dein Buch sehr spannend. Ich habe total Lust bekommen, mich da mal einzulesen, weil ich auch raushöre, dass es eben nicht nur einfach um Schmuck und um Gold und um Ringe oder Ohrringe oder Ketten oder sonst was geht, sondern wirklich um dieses komplettes Gesellschaftssystem, was darum irgendwie gebaut wurde, was uns alle betrifft, wohlbemerkt. Und deswegen sollte uns das auch alle interessieren. Ich bin sehr dankbar für deine Offenheit, für deine Authentizität und auch für den Mut, den du hier heute publiziert hast. Also danke dafür, vielen lieben Dank und ich wünsche dir noch ein hoffentlich kühleres Restwochentage. So.
Danke dir, danke für die Einladung und dass ich das hier teilen durfte mit dir.
Ja, gerne, dankeschön.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal, merci und bye bye.